C.S. Harris, Der Wolf von Aldgate, Kapitel 1, London, Sonntag, 20. September 1812. Der Greis war so alt, dass all die unzähligen tiefen Falten, die sich in sein Gesicht eingegraben hatten, nach unten strebten. Durch sein dünnes weißes Haar konnte Jenny die rosige Kopfhaut schimmern sehen. »Darin liegt eine feine Ironie, findest du nicht auch?« sagte er und fuhr mit einer großen, blauen Glasscherbe, die in tausend Facetten funkelte, die Haut zwischen ihren schwellenden Brüsten entlang. Das Glas fühlte sich auf ihrer nackten Haut glatt und kühl an, aber seine Finger waren so knochig und kalt wie die eines Leichnams. Sie zwang sich, still liegen zu bleiben, obwohl sie nichts mehr wollte, als sich wegzudrehen. Auch wenn sie erst 17 Jahre zählte, arbeitete Jenny schon seit fast 5 Jahren in diesem Gewerbe. Sie wusste, wie sie das Lächeln auf ihrem Antlitz festkleben musste, auch wenn in ihr alles dagegen aufbegehrte und sie verzweifelt gern ausrufen würde, »Können wir es nicht einfach hinter uns bringen?« »Denk darüber nach.« Er blinzelte und sie bemerkte, dass seine kleinen, tiefliegenden Augen wimpernlos und seine Zähne so lang und gelb waren, dass sie unwillkürlich an das schäbige Maultier erinnert war, das den Karren des Müllmanns zog. Er sagte, »Einst hat dieser Diamant die Kronen von Königen geziert und am seidigen Busen einer Königin geruht, und jetzt liegt er hier, zwischen den leicht schmuddeligen Brüsten einer billigen Londoner Hure.« »Ach, geh weiter«, schnappte sie und äugte auf das hübsche Glas. »Nur weil ich eine Hure bin, bin ich noch lang nicht blöd. Das ist kein Diamant, nicht. Das Ding ist blau und größer als ein verdammter Pfirsichkern.« »Viel größer als ein Pfirsichkern«, stimmte ihr der alte Mann zu. Im Glas fing sich das flackernde Licht eines in der Nähe stehenden Kerzenständers, und darin glühte es wie von einem inneren Feuer auf. Seine Augen glitzerten, und Jenny fragte sich nachgerade, wofür er überhaupt ein Freudenmädchen brauchte, da er von seinem Stück Glas angetaner war als von ihr. Es hieß, dieser Stein war einst das dritte Auge eines Heiden. Er unterbrach sich und riss den Kopf hoch, als von der entfernten Eingangstür ein lautes Pochen erklang. Unwillkürlich wand Jenny sich. Sie lag im gewölbeartigen, schäbigen Salon im Haus des alten Mannes auf einem verstaubten, kratzigen Pferdehaarsofa. Die meisten Männer nahmen ihre Nutten in die Hinterzimmer der Kaffeehäuser oder in eines der zahlreichen Unterkunftshäuser der Stadt mit. Dieser Mann nicht. Er hatte seine Huren immer schon hierher gebracht, in dieses alte, von Spinnweben bevölkerte Herrenhaus in St. Botolph, Aldgate. Und er nahm sie auch nicht mit nach oben, sondern erledigte seine Geschäfte hier unten auf der Couch, was Jenny durchaus entgegenkam, da sie es schätzte, bei Schwierigkeiten immer schnell die Kurve kratzen zu können. Er murmelte etwas, das sie nicht verstand, allerdings nahm sie aufgrund der Art, wie er es sagte, an, dass es ein Fluch war, denn er sagte, so früh sollte er nicht kommen. Er rappelte sich auf und richtete seine Kleidung. Jenny hatte er angewiesen, sich bis auf die Strümpfe und das Unterhemd auszuziehen, das er ihr fast bis zum Bauch aufgeschnürt hatte. Von seiner eigenen Kleidung hatte er nichts abgelegt, nicht einmal den muffig riechenden altmodischen Mantel oder seine Schuhe. Er sah sich um, die blaue Glasscherbe fest in der einen Hand. »Hier«, sagte er, raffte ihr Korsett, den Unterrock und das Kleid zusammen und warf ihr alles in die Arme. »Nimm die und gehen.« Es klopfte erneut. Lauter dieses Mal, als sie von der Couch glitt und sich die zerknitterte Kleidung an die Brust drückte. »Ich kann raus.« »Nein.« Er hastete zum altmodischen Kamin, der am einen Ende des Zimmers stand. Es war ein großartiges Gebilde aus rauchgeschwärzten, holzgeschnitzten Säulen mit Verzierungen aus Früchten, Nüssen und sogar Tieren. »Das dauert nicht lang.« Er drückte eine Stelle in dem Schnitzwerk und Jenny blinzelte überrascht, als ein Teil der Wandverkleidung zur Seite glitt. »Geh einfach hier rein.« Sie sah ein dunkles Kabuff von vielleicht 2 Quadratmetern Größe, das bis auf einen alten Korb und eine Reihe eisenbeschlagener Truhen, die an einer Wand aufgereiht standen, leer war. »Da rein, aber...« Er griff so fest nach ihrem Oberarm, dass sie »Autsch« ausstieß. »Halt einfach die Klappe und geh da rein. Wenn du einen Mucks von dir gibst, bekommst du kein Geld. Und wenn du irgendetwas anfasst, kostet es dich den Kragen, klar?« Sie nahm an, dass er die Antwort oder auch nur ihre Angst in ihrem Gesicht sehen konnte. denn er wartete nicht darauf, dass sie etwas sagte, sondern stieß sie in die kleine Kammer und schloss sie wieder. Sie wirbelte herum und hörte, wie ein Riegel einrastete. Die dichte Schwärze verschluckte sie, sie unterdrückte einen Aufschrei. Die Luft in diesem Kabuff war staubig und roch alt, wie der Mann und sein ganzes Haus, nur widerwärtiger. Es war so dunkel, dass sie sich wunderte, wie er auf die bekloppte Idee kam, sie könne etwas stehlen, wenn sie doch nichts sehen konnte als einen winzigen Lichtschimmer ungefähr auf Augenhöhe. Sie ging hin, drückte ein Auge an die Stelle und begriff, dass es ein Guckloch war, das dazu diente, einen guten Blick in den angrenzenden Raum zu gewähren. Sie sah, wie der Mann sein hübsches Glasstück in eine samtverkleidete, lederne Schatulle legte. Dann verstaute er die Schatulle in der Schublade einer Kommode und rief, »Ich komme ja schon«, als es wieder an der Tür klopfte. Jenny atmete zitternd ein. Sie hatte schon von alten Häusern gehört, in denen es verborgene Kammern wie diese gab. Man nannte sie Priesterloch. Sie hatten irgendwas mit den Baptisten zu tun oder so, obwohl sie nie ganz begriffen hatte, was es genau damit auf sich hatte. Sie fragte sich, was passieren würde, wenn der alte Bock nicht zurückkäme, um sie wieder rauszulassen. Dann wünschte sie, sie hätte sich diese Frage nicht gestellt, denn nun schienen die Wände näher heranzurücken und die Schwärze wurde so dicht und bedrückend, dass es sich anfühlte, als würde sie ihr den Atem rauben und das Leben aus ihr heraussaugen. Sie lehnte die Stirn an das Holz und versuchte, kleine Atemzüge zu machen. Sie sagte sich, dass die Papisten, wenn sie ihre Priester in solchen Löchern versteckt gehalten hatten, eine Möglichkeit eingeplant haben mussten, dass man die Verkleidung auch von innen öffnen konnte. Sie begann, nach einem Mechanismus zu tasten. Dann erstarrte sie, als sie bemerkte, dass die Stimmen vom Flur her näher kamen. Sie drückte das Auge wieder ans Guckloch und sah, wie der grässliche alte Kerl zurückkam. Er hatte die Hände komisch seitlich hochgehoben, als wolle er einen Geist oder so etwas abwehren. Dann sah sie die Pistole in den Händen des Besuchers und begriff. Der alte Kerl redete jetzt ganz schnell. Jenny blieb mucksmäuschenstill, obwohl ihr das Herz in der Brust so wild pochte, dass es an ein Wunder grenzte, wenn die da draußen es nicht hörten. Dann hörte sie wieder ein Poltern an der Tür und jemand rief etwas. Der Besucher wirbelte mit der Waffe herum und der alte Bock stürzte vorwärts. Ein Schuss löste sich, spuckte Flammen und beißenden Rauch. Der alte Mann strauchelte, dann brach er zusammen. Jenny spürte, wie es heiß und brennend an ihren Beinen hinunterlief und begriff, dass sie sich gerade nass gemacht hatte.